25 Pairs of People.
And now in season 17.
Presented by XR. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EXA, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein 24. Gast in Season 17 ist Anna Muri, die am 1. April 2025 die Leitung des IT-Risikoteams der FMA Bankenaufsicht übernehmen wird. Liebe Anna, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, danke schön. Danke schön auch für die Einladung heute.
Ja, ich freue mich, dass wir da so ganz aktuell sind und dass du jetzt im März 2025 kommst und wir reden dann sehr, sehr lange über dieses IT-Risikoteam. Ist, glaube ich, ein ganz ein großes Thema für uns alle, auch Cybersicherheit, DORA werden wir ansprechen und alles Mögliche. Aber auch bei dir, Karriere, Werdegang und davor noch die Frage, darf ich dir Mannerschnitten oder Soletti Süßes oder Salziges anbieten?
Soletti, vorm Essen gerne.
Vorm Essen, genau. An dich? Gut. Liebe Anna, du bist seit 2009, wie ich hier vorrecherchiert habe, auf Basis deiner Eingaben auf LinkedIn für die FMA tätig. Sprech mal kurz der Weg dorthin, deine Ausbildung, bin da sehr neugierig. Mhm.
Ich bin Juristin. Ja. Das heißt, ich habe im Jahr 2003 begonnen, Jus zu studieren. Ich habe davor so ein Gap Year gemacht. Ich war Au-pair in Kathmandu, in Nepal.
Schön.
Und das war irgendwie auch die Zeit, wo ich mir natürlich überlegt habe, was möchte ich studieren, was möchte ich machen, und ich habe es sehr lange nicht gewusst. Und ich habe damals für eine Familie gearbeitet, die bei der, wo der Vater, der Familienvater bei der UNO arbeitet. Der ist Österreicher gewesen und wollte dementsprechend auch ein Kindermädchen, das Deutsch mit den Kindern spricht. Und der hat sehr viel mit mir geredet über meine Zukunft, auch philosophiert. Und der hat dann zu mir gesagt, irgendwann: Überleg dir, wenn du kein Problem hast mit Lernen, wenn du kein Problem hast mit Informationen aufnehmen, dann empfehle ich dir, mach Jus. Du kannst ja daneben auch irgendwas anderes machen, was dich interessiert. Mit Jus kannst du alles machen.
Wir machen immer ein Vorgespräch und jetzt kommt trotzdem eine Frage, die ich dich nicht im Vorgespräch gefragt habe, aber die Nepal-Geschichte. Mount Everest, irgendein Thema gewesen für dich?
Ja, Mount Everest nicht, aber wir haben gemeinsam mit meinem Vater, der mich dann damals besuchen gekommen ist, im Herbst haben wir einen Teil der Annapurna Roundtracks gemeinsam gemacht, 10 Tage lang. Und also Mount Everest ist, glaube ich, 8.800 Meter hoch und wir sind auf ungefähr 4.000 Meter gekommen.
Wahnsinn, ist für Mitteleuropäer natürlich auch eine ordentliche Höhe in der Klimatisierung, aber glaube ich, klingt nach einer super Zeit, die du dort verbracht hast.
Es war großartig. Ja. Also die Wanderung war wirklich beeindruckend und um sich herum, wo man hinschaut, sieht man ja überall 8.000er und generell Nepal ist ein extrem faszinierendes Land. Und das war auch dann der Grund, warum ich eben entsprechend dem Rat von meinem damaligen, von diesem Familienvater, bei dem ich gearbeitet habe, ich habe dann nicht nur Jus studiert, sondern auch Indologie begonnen und es ist auch nach wie vor, übt dieses Land eine sehr große, oder diese Gegend Südasien eine sehr große Faszination auf mich aus.
Du hast Jus studiert, das ist mal, glaube ich, durchaus verwandt mit vielen Jobs in der FMA. Wie ist dann der Weg in die FMA erfolgt, die Entscheidung dazu?
Das war ein mehr oder weniger großer Zufall. Ich habe damals gesucht nach einem Job, den ich weiterhin neben meinem Doktoratsstudium machen kann und bin dann in der FMA mit einem Praktikum fündig geworden. Ich habe begonnen im Beschwerdemanagement, was ein sehr guter Einstieg war, einfach weil ich dadurch das ganze Haus sehr gut kennengelernt habe. Also Beschwerdemanagement ist in allen Bereichen ein Thema und insofern habe ich Kontakt mit nicht nur einer Abteilung gehabt oder einem Bereich, sondern wirklich allen. Und das war wirklich ein sehr lehrreiches Jahr und danach ist zufällig eine Stelle in der Bankenaufsicht frei geworden. Aufsicht über Aktienbanken und Sonderkreditinstitute und auch dann auch später Zahlungsinstitute. Und ich habe dann einfach die Gelegenheit beim Shop ergriffen und habe diese Stelle angetreten. Und das war zunächst sehr, sehr, sehr klassisch bankenaufsichtlich. Also es war einfach alle Themen, die sich in der Bankenaufsicht so stellen, also Verfahren, Bescheide. Ich war Single Point of Contact für einzelne Institute. Und habe insofern eine sehr, sehr breite behördliche Basis mir in der Zeit erworben.
Du hast 2009 begonnen, wenn ich mich richtig entsinne, oder war der Helmut Ettel da schon im Unternehmen drinnen, oder?
Genau, war er, ja.
Die Folge mit ihm werden wir verlinken, hat mir riesig viel Spaß gemacht. Bankenaufsicht hast du auch genannt. Das heißt, reimen wir das noch kurz ein in der FMA. Was gibt es da für Bereiche, für große Bereiche?
Ja, der Bereich 1 ist die Bankenaufsicht, Bereich 2 Versicherungsaufsicht, Bereich 3 ist die Wertpapieraufsicht, B4 ist die integrierte Aufsicht, wo dann auch beispielsweise die Geldwäscheaufsicht angesiedelt ist. Bereich 5 sind die Services und Organisation und B6 ist die Abwicklungsbehörde.
Danke dafür, das ist immer spannend, sowas dann mitzunehmen als Lernwissen natürlich hier. Du warst durchgängig dann in der Bankenaufsicht tätig bis heute.
Ganz genau, ja.
Und dann der neue Job, der jetzt dann Anfang April losgeht, ist auch IT-Risikoteam der FMA. Bankenaufsicht. Kann ich das so verstehen, dass es auch IT-Risikoteams in der Versicherungsaufsicht und in der Wertpapieraufsicht gibt, oder?
Aktuell nicht.
Aktuell nicht.
Aktuell nicht. Es ist so, dass mit dem Thema DORA, über das wir ja, glaube ich, später noch sehr intensiv sprechen werden, da natürlich sich sehr viel getan hat. Und es gibt auch einen sogenannten DORA-Hub in der FMA, der sicherstellt, dass die Themen, die DORA betreffen, auch wirklich einheitlich behördlich behandelt werden und da auch wirklich eine gute Abstimmung stattfindet. Die inhaltliche Bearbeitung von dem Thema IT-Risiko erfolgt sehr unterschiedlich in der FMA und in der Bankenaufsicht hat man sich einfach dazu entschieden, jetzt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, man siedelt das auch auf organisatorischer Ebene an.
Und jetzt habe ich noch eine Frage, die mir irgendwie die mitschwingt. Jetzt, du bist Juristin, warst am Mount Everest-Gegend, Himalaya-Gegend. Wie wird man dann zur IT-Expertin?
Auch das war ein Zufall mehr oder weniger. Also wie gesagt, ich war damals relativ jung, habe in der Bankenaufsicht begonnen, was eine sehr, sehr große Herausforderung war auch damals. Also das war schon irgendwie ein, wie soll ich sagen, die Königsklasse, die Bankenaufsicht in der FMA. Und ich habe dann auch mich einfach gut eingearbeitet und das hat mir auch irrsinnig großen Spaß gemacht. Aber ich habe dann einfach nach 5 Jahren gesehen, dass irgendwann kennt man die wichtigsten Verfahren, man kennt alle Verfahren und ich wollte mich dann einfach weiterentwickeln. Und habe zunächst überlegt, in welche Richtung ich gehen könnte. Und durch Zufall ist dann eine Arbeitsgruppe bei der EBA zu besetzen gewesen, die Taskforce IT.
EBA muss ich kurz, die European Banking Authority.
Die European Banking Authority, genau. Ja. Das ist eine der europäischen Aufsichtsbehörden im Finanzsektor, die dafür sorgt, dass man die Regelungen, die es gibt, dass es da eine Kohärenz gibt, dass es ein Level Playing Field gibt und so weiter. Und da gibt es eben Arbeitsgruppen, wo alle Länder des EWR auch vertreten sind und alle Aufsichtsbehörden. Und diese Arbeitsgruppe wollte niemand so richtig besetzen, weil einfach das Thema IT und in der Bankenaufsicht sind einfach sehr viele Juristen. Da gibt es schon irgendwie auch Berührungsängste. Und ich habe damals gesagt, nein, ich will was Neues machen. Ich wage jetzt einfach diesen Sprung, habe mich in diese Arbeitsgruppe reingesetzt, habe mich in das Thema eingearbeitet. Und es war auch dann ungefähr die Zeit, das war 2016, wo dann die PSD2 auch umzusetzen war in Europa. Und mit der PSD2 ist ja einerseits das Thema Fintech und Digitalisierung noch sehr stark gefördert worden. Es sind dann auch diese neuen Zahlungsdienstleister dazugekommen, Kontoinformationsdienstleister, Zahlungsauslösedienstleister. Und das hat dann ganz gut zusammengepasst auch. Also das Thema Fintech ist auch irgendwie nochmal sehr stark gepusht worden. Und ich habe mich dann in das Thema IT-Risiko eingearbeitet, habe aber gleichzeitig auch immer diese Themen Digitalisierung, Fintech und auch beispielsweise Open Banking dann zum Tätigkeitsbereich gehabt.
Hochinteressant und unglaublich viele Dinge dabei. Ich muss dich jetzt auch nach PSD fragen. Was heißt PSD?
PSD ist die Payment Services Directive, okay. Die Zahlungsdienste-Richtlinie, wo es einfach darum geht, dass man auf europäischer Ebene dafür sorgt, dass eben der Zahlungsverkehr einheitlich geregelt ist im aufsichtlichen Bereich.
Und dann habe ich noch in Erinnerung, es gibt, Fintechs hast du auch, es gibt so einen Aktionsplan, glaube ich, jetzt schon auch schon Ende der 10er Jahre ist der gestartet worden. Da warst du auch von Anfang an dann dabei beim Fintech-Aktionsplan.
Genau, oder? Dieser Fintech-Action-Plan, wo auch erstmals das Thema IT-Risiko und die Frage, ob man das nicht europäisch einheitlich regeln soll, überlegt wurde. Und das war ja auch einer der Gründe, warum man dann gesagt hat, okay, wir brauchen im Bereich IT-Risiko ein gemeinsames europäisches Rahmenwerk, aus dem dann DORA geworden ist.
Wann sind eigentlich diese Problematiken mit Cyberrisiken so richtig schlagend geworden? War das schon in den 10er Jahren auch? Ich meine, es ist jetzt omnipräsent.
Das stimmt. Also schwer ich muss sagen, aufsichtlich ist es wirklich ganz stark ab 2016 losgegangen. Mhm. Davor natürlich, IT-Risiko ist seit es Computer gibt ein Thema. Also seit den 50er Jahren in Wahrheit. Ja. So richtig aufsichtlich relevant ist es dann geworden, wie eben das Thema Digitalisierung, Fintech gepusht wurde. Und was man auch sagen muss, wo es dann nochmal eine sehr große Dynamik entwickelt hat, war das Thema die Corona-Pandemie. Mhm. Also es hat sich sozusagen alles ins virtuelle Leben verlagert und salopp formuliert und sozusagen die Bad Boys sind auch in die virtuelle Welt gegangen. Gibt es auch Statistiken dazu? Also es sind auch dann die Cyberangriffe angestiegen in der Zeit.
Ich nehme an, dein Job ist natürlich permanentes Lernen, auch was neue Vorschriften und so weiter betrifft. Regulierung ist für viele ein Riesenthema. Wie siehst du das? Sind wir gut reguliert, sind wir vielleicht überreguliert? Bin gespannt, was du jetzt sagst als FMA-Vertreterin.
Also ich glaube, generell kann man schon sagen, dass es der bankenaufsichtliche Bereich ganz generell ist einer der am meisten reguliertesten, die es gibt. Und ich glaube, es wird mir niemand widersprechen, wenn ich sage, dass es da vielleicht Tendenzen zu einer Überregulierung gegeben hat in den letzten Jahren. Was aber jetzt auch schon wieder aufgegriffen wird von der EBA. Also es gibt diverse Arbeitsgruppen, wo man sich überlegt, wie kann man vereinfachen, wie kann man Proportionalität besser hereinbringen.
Ich habe vor kurzem einen Gast gehabt vom Erste Bank Brüssel, den Sebastian Stodulker. Und er hat erwähnt, dass man das Wort Deregulierung nicht einsetzen will, weil man irgendwie die Sache, die Regulierung schon gut ist, aber man möchte es simplifizieren. Und dieses Simplifizieren ist das Schlagwort für potenzielle Vereinfachungen. Kannst du das teilen?
Ja, definitiv. Das ist ein guter Punkt. Und diese Arbeitsgruppen, die tagen auch unter dem Motto Simplification. Also das ist definitiv das Thema. Was man aber eben gerade im IT-Risikobereich sagen muss, ist, dass es sehr schwierig ist, hier irgendwelche Regelungen wieder wegzunehmen. Also DORA ist ja ein relativ neuer Rechtsakt, der jetzt auch erst seit 17. Jänner anwendbar ist. Und das ist tatsächlich einer von jenen Gesetzen, wo ich sage, und auch wenn man mit Technikern, Technikerinnen spricht, da ist nichts überreguliert. Ja. Also IT-Risiken gehören adressiert und die Dinge, die DORA vorschreibt, machen alle Sinn.
Mhm. Na dann steigen wir da gleich ein. 17. Jänner, DORA. Ich habe ein paar nerdigere Podcasts gehört, eher so B2B-Podcasts, wo man durchaus Respekt hat vor DORA. Muss man Angst haben vor DORA? Was ist DORA? Was heißt DORA?
Ja, DORA heißt Digital Operational Resilience Act. Und im Wesentlichen geht es einfach darum, dass Unternehmen des Finanzsektors dazu angehalten werden, sich anzuschauen, was sind die IT-Risiken, die mein Unternehmen hat und die entsprechend zu adressieren. Mhm. Das ist nicht Rocket Science. Und wie gesagt, wenn man jetzt mit Leuten aus dem Cybersecurity-Bereich spricht, die finden DORA alle super. Da stehen Dinge drinnen, die jetzt auch schon zum Teil in technischen Standards drinnen stehen, die man sich selber auch geben kann oder in denen man sich zertifizieren lassen kann. Die machen alle Sinn und die werden eben jetzt verpflichtend für alle Unternehmen im Finanzsektor. Warum? Weil wir eine gute Resilienz gegen Cyberrisiken haben wollen. Weil das Themen sind, die einfach auch systemisch relevant werden können und weil jedes Unternehmen potenziell in Zeiten der Digitalisierung betroffen sein kann. Es gibt einen Satz, den die Kommission im allerersten DORA-Entwurf gleich auf der ersten Seite geschrieben hat, nämlich Digitalization and IT risks are two sides of the same coin. Und das ist bis heute einer der Sätze, die ich fast bei jedem Vortrag sage und der einfach 100% stimmt. Mhm. Je mehr ich das Leben digitalisiere, ganz egal in welchem Bereich, desto mehr steigen die IT-Risiken an und desto intensiver muss man sich das Thema anschauen.
Irgendwer schaltet dieser Tage auch eine Art Werbung oder so, ich weiß es gar nicht, oder ist es ein Stehsatz irgendwie, dass es nicht die Frage ist, ob du Opfer eines Cyberangriffs wirst, sondern nur wann. Hast du das genau. Nämlich auch gesehen, oder?
Definitiv, ja.
Ja. Ist auch einiges passiert in Österreich schon und weniger jetzt im Bankenbereich, aber in einige ATX-Prime-Unternehmen hat es da böse erwischt, was man auch in den Quartalszahlen immer wieder gesehen hat. DORA ist jetzt eine europäische Geschichte. Wie ist da die Zusammenarbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, aus Aufsichten anderer Länder?
Also im Gesetzgebungsprozess war es so, dass es sehr viele Abstimmungsrunden gab, wo jedes Land die Möglichkeit hatte, Stellungnahmen abzugeben. Und dann werden spezifische Themen eben in Arbeitsgruppen auch besprochen. DORA selber ist unmittelbar anwendbar. Das heißt, es braucht hier nicht, wie beispielsweise bei der Zahlungsdienste-Richtlinie das der Fall war, ein Umsetzungsgesetz, ein nationales, sondern es ist tatsächlich ein europäisches Gesetz, das überall gleich ist. Was natürlich einer der Vorteile ist, die man auch erzielen wollte damals, hier ein Level Playing Field zu schaffen. Mhm. Auslegungsfragen wird man trotzdem immer haben. Also auch jetzt gibt es da ganz viele Q&A-Prozesse, die auf europäischer Ebene laufen. Wenn beispielsweise eine Frage gestellt wird, wo wir eine europäische Antwort brauchen, dann wird das auch in diesen Arbeitsgruppen abgestimmt.
Wir alle kennen jetzt den österreichischen Bankensektor, kleinere Player, sehr regional strukturierte zum Teil Banken und dann wieder die ganz großen. Wie ist da die Zusammenarbeit mit deinen Teams, wenn es um DORA geht? Mir geht es darum, ob man da als IT-Team einer kleineren, größeren Bank in Österreich irgendwas onboarden muss, wo ihr Advice gebt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir in der Bankenaufsicht das System des Single Point of Contact haben. Das heißt, wir haben für jede Bank einen Single Point of Contact bei der Bank, aber auch in der Aufsicht. Und es läuft die gesamte aufsichtliche Tätigkeit über diesen Single Point of Contact.
Also dein Team quasi kümmert sich darum in der neuen Aufgabe dann ab 1. April.
Um die Themen, die IT-Risiko betreffen. Also es gibt einen Single Point of Contact in der Bankenaufsicht, in der allgemeinen Bankenaufsicht. Und wenn es jetzt ein IT-Thema gibt, dann würden wir hinzugezogen werden. Also beispielsweise, wenn eine IT-Vor-Ort-Prüfung stattfindet, die wird der Aufteilung entsprechend zwischen FMA und ÖNB von der ÖNB durchgeführt. Und die Adressierung und die Mängelverfolgung findet dann in der FMA statt, durch den Single Point of Contact, wo wir aber in diesen Prozess sehr stark eingebunden sind und auch Input liefern.
Der 17. Jänner ist quasi dieser Stichtag, wo man liest halt, ab heute ist DORA anwendbar. Ist vielleicht eine ganz blöde Frage, aber ich habe es wirklich nicht ganz jetzt mal. Was heißt anwendbar in dem Sinne, dass es gilt und dass man es machen muss, dass genau, man es installiert gilt, haben muss? Und
genau, es gilt, es ist anwendbar und zwar deshalb das Thema anwendbar, weil ja in Kraft ist ja DORA schon länger. In Kraft ist ja DORA schon seit 2 Jahren. Und insofern hat man diese Zeit davor auch so ein bisschen als Vorbereitungszeit ansehen können. Seit 17. Jänner 2025 ist alles, was in DORA drinnen steht, auch so zu leben und so umzusetzen. Und alle inhaltlichen Vorgaben müssen auch eingehalten werden.
Und was hat man so in diesen ersten Wochen jetzt gesehen? Funktioniert das alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder gibt es da sehr, sehr viele, ich meine jetzt gar nicht so Kinderkrankheiten oder sehr, sehr viele Rückfragen von Bankenseiten?
Auf jeden Fall, also das war auch zu erwarten. Es gibt natürlich schon auch noch Kinderkrankheiten und es gibt auch Themen, die nicht nur in Österreich, sondern auf europäischer Ebene noch ganz stark ein Sorgenkind sind. Beispielsweise ein Anspruch von DORA ist es, dass jedes Unternehmen aus dem Finanzsektor ein sogenanntes Informationsregister hat, wo alle Verträge mit IKT-Drittdienstleistern aufgelistet sind. Da gibt es einen sogenannten ITS, einen Implementing Technical Standard, wo sehr genau beschrieben ist, welche Informationen in diesem Informationsregister drinnen zu stehen haben. Da gibt es auch ein spezielles Format. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, das zu klassifizieren, alle Drittanbieter auch aufzulisten, alle Informationen auch zu bekommen von den Drittanbietern, die bisher nicht wussten, dass es DORA gibt vielleicht. Ja, also das sind zum Teil auch kleinere Unternehmen aus der IT-Branche, die einfach Dienstleistungen erbringen für Finanzunternehmen und die werden jetzt plötzlich bombardiert und müssen da Informationen bekannt geben. Und das sind so die Themen, die, wie gesagt, nicht nur in Österreich, sondern auch in ganz Europa noch ein bisschen intensiv betrachtet werden müssen.
Wir nehmen jetzt auf 8 Wochen nach dem 17. Jänner. Kann man sagen, dass man zufrieden ist mit dem Status quo jetzt 8 Wochen nach Start, nach der Anwendbarkeit?
Ja, also wie es jetzt in den Banken und in den Finanzunternehmen ausschaut, das kann man natürlich nur wissen, wenn man nachschaut. Aber grundsätzlich die Themen, die wir sehen, scheint das sehr gut angekommen zu sein.
Gut, dann möchte ich noch, ich sage immer gern Figurenzeichnung, DORA. Was steht da drinnen? Was ist genau in diesem Act das große Thema?
Also im Wesentlichen sind es 4 große Bereiche. Das erste ist das IT-Risikomanagement. Da geht es einfach darum, dass ich ein Risikomanagement-Rahmenwerk habe, das auch IT-Risiken berücksichtigt und wo es eine sehr gute Abstimmung gibt mit dem Gesamtrisikomanagement. Also dass das nicht gesondert betrachtet wird, sondern dass das wirklich gut zusammen auch betrachtet wird. Die Verantwortung der Geschäftsleitung, dass die Prozesse alle funktionieren, dass alle Risiken adressiert werden, dass es ausreichend Budget gibt für die Adressierung von dem Thema. Das ist natürlich auch noch in dem Bereich zu sehen. Der zweite Teil ist dann das Incident Management, also wenn jetzt ein Vorfall passiert, ein Cybervorfall, dass man hier entsprechende Prozesse hat, um damit umzugehen. Dass man hier schaut, was muss ich jetzt in der Situation tun, welche Verpflichtungen habe ich, welche Kommunikationsverpflichtungen habe ich, aber auch, wie muss ich mich verbessern, um das nicht mehr passiert. Der dritte Bereich ist dann das Thema Drittanbietermanagement und Auslagerung, also das Thema Auslagerungen, wo es einfach darum geht, jede Auslagerung, die ich habe, jeder Vertrag mit einem IKT-Drittdienstleister birgt Risiken. Wie kann ich diese Risiken am besten adressieren? Mhm. Und der vierte Bereich ist dann das Testen. Da geht es darum, dass ich ganz generell mein Unternehmen gegen Cyberbedrohungen, dass ich eben selber Tests durchführen muss, aber auch, und das ist eines der großen Neuerungen, dass bestimmte sehr, sehr, sehr große Finanzunternehmen zukünftig sogenannte Threat-Led Penetration Tests durchführen müssen. Das sind bedrohungsorientierte Penetrationstests, bei denen ich ein Unternehmen engagiere, dass ich dafür bezahle, dass es mich hackt im Prinzip.
Klingt sympathisch, aber wenigstens
Friendly Hacker.
Ja, ein Friendly Hacker. Ja, sowas hatten wir auch immer wieder gehabt in größeren Konzernen, wo ich gearbeitet habe. Aber da waren unsere IT-Leute immer ziemlich fertig. Kann ich mich noch gut erinnern. Das ist natürlich eine Challenge für alle. Und du hast im dritten Punkt die Drittanbieter irgendwie, der Bankenbereich, die Fintechs, die arbeiten auch sehr viel mit jungen Unternehmen zusammen aus dem Zahlungsverkehr oder was auch immer. Geht es da um diese Dinge, Neo-Brokerage oder Zahlungsverkehrsabwickler oder was kann ich mir unter Drittanbietern vorstellen?
Alles. IKT, alles, was ein Service-Provider macht. Und wie du richtig sagst, das sind zum Teil auch sehr kleine Unternehmen, die vielleicht sehr erfolgreich sind, aber eben noch nicht diese großen Strukturen haben und vielleicht das Risikomanagement, das eigene Risikomanagement noch nicht so gut, die Prozesse noch nicht so gut aufgesetzt haben. Und DORA verlangt aber ganz klar, dass ich mir anschaue, mit wem arbeite ich zusammen, mit wem habe ich Verträge. Wenn es da Schnittstellen gibt, dann habe ich da auch eine Risikoerhöhung, die ich ganz klar adressieren muss. Und insofern muss ich mir die genauer anschauen. Und das, wie gesagt, das habe ich vorher schon erwähnt, das ist eins der schwierigen Themen, die wir haben, dass diese IT-Branche da eigentlich indirekt umfasst ist von DORA.
Ich glaube, dass das vor allem für die Kleineren natürlich ein Riesenthema ist und die Anwendbarkeit gilt auch für Sie und die FMA ist zuständig.
Genau, also für die IT-Dienstleister gilt DORA eben nur indirekt. Die sind keine beaufsichtigten Unternehmen, aber dadurch, dass es so strenge Vorgaben gibt, was muss ich berücksichtigen, wenn ich einen Vertrag mit einem IT-Drittdienstleister abschließe, betrifft sie
auch, ne? Ja, spannend. Open Finance hast du auch genannt. Da bitte ich dich auch noch um ein paar Stichworte, was da die Agenda ist momentan und was man darunter versteht.
Genau, also mit der PSD2, die ich vorher erwähnt habe, wurde ja Open Banking umgesetzt, wo es darum geht, dass Banken für Zahlungsdienstleister, für kleinere Zahlungsdienstleister unter Umständen Schnittstellen programmieren mussten, damit die Zugriff auf eben entweder Kontoinformationen hatten oder die Möglichkeit hatten, Zahlungen auszulösen. Also das beste Beispiel, das die meisten Leute kennen, ist Klarna oder Sofortüberweisung. Das war ja ganz lange unreguliert und eben mit der PSD2 hat man dann gesagt, okay, das ist eine innovative Finanzdienstleistung, aber wir wollen das Ganze in einen regulierten Rahmen heben. Insofern sind die jetzt auch entweder konzessioniert oder zumindest registriert beim Regulator, diese kleinen oder auch nicht kleinen Zahlungsinstitute. Und die Banken mussten eben diese Schnittstellen für sie zur Verfügung stellen, was natürlich ein sehr schwieriges Thema war, weil solche Schnittstellen nicht billig sind, das kostet immer Geld. Und im Wesentlichen kann man sagen, sie mussten ihren Konkurrenten dabei helfen, ihr Geschäftsmodell zu verwirklichen. Das war im Prinzip Open Banking und das war auch eins der sehr großen Herausforderungen, die wir hatten.
Ich habe mich das als Kunde nicht wirklich traut am Anfang, diese Sofortüberweisungen, gebe ich zu. Da ist ein bisschen eine Hürde drinnen gewesen, als alter Banker auch zu sagen, ui, traue ich mich das jetzt, aber ja.
Definitiv, aber ja. Ich glaube, man kann sagen, es hat sich durchgesetzt.
Mhm. Definitiv, ja.
Ja.
Das ist meine Wahrnehmung ist auch schon ein paar Jahre zurück, aber beim ersten Mal habe ich doch ein bisschen mal, okay, aber wird in dieser Plattform angeboten, wird schon passen natürlich.
Das war sozusagen der Beginn, Open Banking, und man hat dann gesagt, okay, jetzt haben wir Open Banking, wir müssen das oder können wir das ausweiten, auch jetzt nicht nur auf Zahlungsdienste, also momentan sind wirklich nur Zahlungskonten auch betroffen von dieser Schnittstelle, sondern weiten wir das auch auf den Wertpapierbereich oder auf den gesamten Versicherungsbereich, was natürlich extrem sensibel ist und die Branche da auch zu Recht ganz viele Vorbehalte angemeldet hat. Aber der aktuelle Stand ist, dass eben FIDA, dieser Financial Data Access Act kommen wird. Also es gab da interessanterweise vor kurzem ein Gerücht, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das sozusagen gerade im Zuge des Themas Simplification und Deregulierung wieder von der Agenda genommen wurde. Meinen Informationen nach ist das ein Gerücht gewesen. Mhm. Also FIDA steht nach wie vor auf der Agenda.
Ich glaube, man muss auch wirklich deutlich unterscheiden. Ja, die FMA, manchen sind die Prüfungsvorgänge too much, zu heftig, da beschweren sich die Leute immer wieder. Aber wenn es um IT-Themen geht, ist die Sache doch ein bisschen anders gepolt, glaube ich. Das ist mein innerstes Interesse auch als Player im Bankensektor, im Finanzmarkt, dass mir da nichts passiert natürlich. Ja. Und da ist, glaube ich, eine andere Art der Zusammenarbeit als eine Prüfungsstelle. Ne?
Definitiv. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass es ganz oft so ist, dass Unternehmen gar nicht undankbar sind oder zumindest die IT-Leiter, IT-Leiterinnen, wenn wir kommen und sagen, ihr braucht einen unabhängigen CISO. Euer CISO ist nicht unabhängig, ja. ihr müsst was dran ändern. Oft ist es wirklich eine Kostenfrage. Mhm. Und die Kostenfrage ist einfach gerade im IT-Bereich so wichtig und so relevant, steht aber immer in einem, wie soll ich sagen, Spannungsfeld zum Thema IT-Sicherheit.
Ich versetze mich gerade in die Rolle eines IT-Chefs, einer Chefin einer großen Finanzinstitution. Ist auch ein Hedge für mich und mein Ding, was ich da aufgebaut habe, wenn das irgendwie mit euch in Kontakt approved ist irgendwie, glaube ich mal. Ja. Gut. Wir kommen jetzt zu deiner neuen Funktion, 1.4.2025, die Leitung des IT-Risikoteams der FMA Bankenaufsicht. Wir haben jetzt über viele Detailanforderungen, große Themen gesprochen. Was ist das Neue für dich dann? Ist das ein neuer Job, der geschaffen wurde und du die erste Leiterin bist oder was ist da neu dran?
Die Funktion wurde eben mit 1.4. geschaffen, das heißt, die gab es vorher noch nicht und davor war das Thema IT-Risiko in der allgemeinen Bankenaufsicht angesiedelt und wurde auch entsprechend adressiert und es war zum Teil auch dezentral einfach behandelt. Und man hat dann einfach gesagt, okay, das Thema ist so wichtig, es wird immer wichtiger und auch auf europäischer Ebene, wenn man sich anschaut, macht das durchaus Sinn, das jetzt zu zentralisieren in einem Team.
Ja, dann herzliche Gratulation, dass du da die initiale Leitung übernehmen darfst, dieses neuen, glaube ich, wirklich sehr wichtigen Teams auch. Und ja, finally noch, Karriere-Werdegang-Podcast haben wir über einiges gesprochen. Mein Podcast heißt Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Und aus dem Vorgespräch weiß ich, dass es auch zu Sport und Musik ein paar Kleinigkeiten gibt, die recht spannend sind bei dir.
Genau, also ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang schon sehr, das Thema Musik war immer sehr wichtig für mich. Und ich war auch einige Jahre in einer Band als Sängerin tätig und das hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Momentan komme ich eher weniger dazu, eher bei Hochzeiten im Freundeskreis, dass ich singe.
Wenn man weiß, du kannst das, dann will man das auch haben. Ich habe euch auch im Vorgespräch für unsere Weihnachtsband-Aid. Vielleicht frage ich an, in welche Richtung ist eure Musik da gegangen in der Band? Was habt ihr da für Styles gespielt?
Pop, Jazz, Mainstream, eigene Sachen, aber auch sehr viele Cover.
Und spätestens bei Hochzeiten muss man halt das spielen, was breites Publikum auch gerne hören mag.
Das stimmt, genau.
Ja. Und Sport. Da steht ja auch was an, jetzt im Q2 in Wien.
Genau, beim Vienna City Marathon, wir haben in der Abteilung einen ehemaligen Triathlon-Wettkämpfer, der sehr stark da auch uns alle pusht im Bereich Sport generell. Wir haben zwei Staffeln, die beim Vienna City Marathon starten werden.
Habt ihr euch da eigene lustige Leiberl überlegt? Das ist immer eine Challenge auch, dass man eigene mit einer Botschaft, die mit dem Arbeitgeber zusammen.
Wir sind noch dabei.
Ihr seid noch
wir sind dabei. Noch in der Brainstorming-Phase.
Ihr seid irgendwie Team Dora oder sonst irgendetwas. Nicht so wie Modern Talking und Nora, sondern Dora. Ja, du, das hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. Was ist das, was dir an deinem Job Spaß macht?
Mit einem super Team zusammenarbeiten zu dürfen. Es wird nie langweilig. Also das Thema IT-Risiko und Dora ist ein unglaublich spannendes und was in den letzten Jahren habe ich einfach gesehen, es kommen einfach immer neue Themen, die zu berücksichtigen sind. Es ist ein sehr anspruchsvolles Feld, aber auch ein sehr interessantes.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Also viel, viel, viel Erfolg für deine neue Aufgabe, die in Kürze losgehen wird mit dem neuen Team. Man muss immer hoffen, dass möglichst wenig passiert, aber dazu seid ihr auch da, um da bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen. An euch da draußen, ich glaube, es war ein Deep Dive in die Bankenaufsicht, in die IT-Themen dazu. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Dankeschön und ciao.
Ciao, ciao. Season 17.
I look for you.